Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich begrüße heute erstmals in unserem Podcast einen Gast aus unserem Nachbarland, der Schweiz. Andrea Schöllnast ist ein wahres Multitalent und neben diversen Haupt- und Nebenjobs seit kurzem auch Präsidentin des Auslandsösterreicher Vereins in der Schweiz. Weitere Milestones aus ihrer Vita jetzt in aller Kürze von meiner Kollegin Sabrina Ganda.
Andrea Schöllnast ist 1986 in der Oststeiermark geboren und aufgewachsen, unweit vom berühmten Sinabelkirchen. Nach der Tourismusschule Bad Gleichenberg und dem Abschluss als Touristikkauffrau in der Schweiz studierte Andrea ebenfalls in der Schweiz Betriebsökonomie mit einem Bachelorabschluss. Danach absolvierte sie ein doppeltes Masterstudium. Und zwar zum einen an der Fernfachhochschule Brieg in der Schweiz in Business Administration mit Schwerpunkt Innovationsmanagement. Und zum anderen an der privaten Universität UMIT in Hall in Tirol in Gesundheitswissenschaften mit einem Magisterabschluss. Nach ihren beruflichen Anfängen in der Hotellerie und einigen Jahren in der Versicherungswirtschaft arbeitet Andrea Schöllnast aktuell hauptberuflich als Honorarkanzlerin am österreichischen Generalkonsulat in Basel und hat mehrere Neben- und Ehrenämter. Unter anderem ist sie die Gründerin und Präsidentin von BEPSI, einer Vereinsplattform für Kinderbetreuung in der Schweiz. Andrea Schöllnast lebt mit ihrem Schweizer Lebensgefährten in der Nähe von Basel und ist seit kurzem Doppelstaatsbürgerin. Außerdem leitet sie seit Februar 2022 als Präsidentin die Vereinigung der Österreicher in der Schweiz, kurz VÖS.
Liebe Andrea, herzlich willkommen bei Austrian Voices und vielen, vielen Dank, dass du die Zeit findest, uns zu beehren. Das freut uns sehr natürlich.
Ja, vielen Dank auch, dass ihr mich angefragt habt und ich bin auch erfreut, hier zu sein als Gast. Dankeschön.
Andrea, eine Österreicherin mit Tourismus-Matura und dann gleich raus in die weite Welt und bleib dann schnell mal in der Schweiz hängen. Wieso?
Ja, ich denke, da bin ich wahrscheinlich kein Einzelfall. Also vom Grundsatz war die Überlegung, ein kurzer Zwischenstopp in der Schweiz, ein bisschen Geld zu verdienen, bevor es dann weitergeht in die aufregende, weite Welt, ja, andere Kulturen und so weiter erforschen. Also ich wollte eigentlich immer so nach Hongkong oder Macau, waren so die Überlegungen. Ja, und dann ergibt es sich ja oft, dass man vielleicht eine Stelle hat, wo es einem gut gefällt. Und dann kommt irgendwo der Faktor Zeit natürlich auch dazu, ja. Bei mir war es so, dass ich mit dem Studium dann angefangen habe und durch das Studium auch eigentlich gar nicht weg konnte. Weil ich habe berufsbegleitend studiert und das war dann immer auch in Abhängigkeit, ja, vom Job und Studium, das parallel laufen musste. Und gleichzeitig habe ich dann auch für mich entschieden, dass es eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht ist, als Homebase die Schweiz zu wählen, ja, vor allem so Basel. Basel ist so ein bisschen das Tor zu Europa. Ja, habe dann auch wirklich entschieden, hier zu bleiben.
Ja, Basel lässt sich ganz sicher leben, so meiner Erfahrung nach, meiner bescheidenen. Du hast ja, wie wir schon ganz kurz erwähnt haben, begonnen mit dem Tourismus und der Hotellerie, hast die Tourismuslehranstalt in Bad Gleichenberg besucht. Und bist aber dann in andere Gefilde gegangen. So summa summarum, von der Hotellerie jetzt zum Konsulat ist ja auch nicht der nächstliegende Weg. Vor allem mit so Masterabschlüssen in Business und Gesundheitsmanagement, wie du sie hast. Da lag ja eigentlich so eine Tätigkeit bei der Versicherung im Kerngeschäft, wie du sie auch schon hattest, näher, oder? Erzähl uns kurz, wie kommt's denn zu dem Weg?
Genau, also ich bin auch immer gern ein Beispiel für exotische Werdegänge. Da stehe ich auch immer zur Verfügung bei verschiedenen Gremien. Das hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe mit dem Studium angefangen. Da war ich schon bei Helvetia Versicherungen. Ich war dort in der privaten Vorsorge und habe dann eben berufsbegleitend die Ausbildungen gemacht. und habe mich dort vor allem mit dem Thema Prävention beschäftigt, oder? In Versicherungsfragen geht es ja sehr oft um zu versuchen, dass der Schadenfall erst gar nicht eintritt. Und da war der Fokus auch auf demografische Themen. Da habe ich auch meine Abschlussarbeiten dazu geschrieben. Und das Vereinen von den zwei zentralen Themen Innovation und Gesundheitswissenschaften. Dann kam aber das Projekt BEPSI inzwischen. Das war ein internes Startup-Projekt. Und mit diesem Thema bin ich dann eigentlich in den Innovationsbereich der Versicherung gewechselt. Und dort wurde das Projekt dann aber final leider nicht weiter finanziert. Ich habe dann auch entschieden, okay, jetzt ist mal Zeit für einen Break und war dann eine Zeit lang reisen. Und als ich zurückkam, habe ich dann entschieden, okay, ich mache mit BEPSI weiter, einfach auf privater, ehrenamtlicher Basis. Und habe dann so mein Timeout auch genossen. War etwas, das ich schon früher mal machen wollte, aber wäre gar nicht gegangen mit Studium und Job nebenbei. Und bin dann letztendlich wieder zurückgekommen zu Helvetia in der Position als Honorarkanzlerin im österreichischen Konsulat.
Ja, das ist ja sehr spannend. Das musst du uns jetzt ein bisschen erklären, weil ich schätze mal, dass es vielen HörerInnen ähnlich wie mir geht. Einmal schon dieser Begriff Honorarkanzlerin war mir völlig fremd bis dato. Und zum anderen, wie kommt es, dass eine Schweizer Versicherung quasi Personal für das österreichische Konsulat zur Verfügung stellt?
Ja, diese Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Das Ganze ist eigentlich historisch gewachsen. Es gab eine Zeit, in der nicht nur Österreich, sondern auch viele andere Länder Sparmaßnahmen ergriffen haben. Und es wurden eins ums andere Konsulat quasi geschlossen. Und das war natürlich für die betreffenden Bevölkerungsgruppen, also die Österreicher und Österreicherinnen, in dem Fall, was Österreich betrifft, mussten dann zum Beispiel sehr weit reisen, je nachdem, in welchem Land wir natürlich dann uns befinden. Und dann sind quasi Firmen, unter anderem auch Notariate, Rechtsanwälte, Banken, Versicherungen, die mit diesem Herkunftsland gute Beziehungen pflegten, eingesprungen und haben sich bereit erklärt, diese Konsulate auf eigener Kostenrechnung zu betreiben. Was gleichzeitig aber bedeutet, dass die Mitarbeitenden in diesen Konsulaten, in den Honorarkonsulaten, angestellt sind, ein Angestelltenverhältnis eingehen mit der Firma, aber eigentlich die Haupttätigkeit, die sie verrichten, ist für den Staat Österreich. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass das auch, ich denke, politisch die guten Beziehungen mit dem Land zu pflegen. Bei Helvetia ist es relativ klar, Helvetia hat natürlich sehr, sehr vieles auch in Österreich. Also der Zweig Österreich ist auch sehr groß. Man darf nicht vergessen, die letzten zwei CEOs waren auch Österreicher. Und diese Verbindung ist sehr stark. Ich denke, das hat wirklich auch die Gründe einfach der Pflege, der Netzwerkpflege.
Okay, sehr interessant und informativ, neue Aspekte für uns. Neben deiner Haupttätigkeit und BEPSI und andere Nebentätigkeiten, bist du ja seit kurzem so quasi was wie die Chefin der Auslandsösterreicherinnen in der Schweiz. Und als solche bist du natürlich prädestiniert, uns darüber Auskunft zu geben, wie es sich denn als ÖSI in Heidiland so lebt.
Ja, also ich kann berichten, es sind ja bei mir jetzt auch schon fast 20 Jahre, dass ich hier in der Schweiz lebe, wohne und arbeite. Und seit Februar oder März in diesem Jahr durfte ich die Leitung übernehmen vom FÖS. FÖS ist die Abkürzung für Vereinigung der Österreicher in der Schweiz. Ich sage immer der Österreicher und Österreicherinnen, selbstverständlich. Ja, das ist so die Dachorganisation, die aktuell 20 bestehenden Vereine umfasst, die es in der ganzen Schweiz gibt, die sich eigentlich darum kümmern, dass die Österreicher hier in der Schweiz immer noch zusammenfinden. Ich finde das sehr, sehr schön und habe mich eigentlich auch sehr gefreut, dass ich da direkt angesprochen wurde, ob ich das Amt übernehmen würde. Das Schöne daran ist, oder so, diesen alten Brauchtum der Vereine, jetzt auch mit dem Wissen, das ich habe um Innovationen und auch den Umgang, wie man Menschen dafür begeistern kann, da einzubringen.
Wunderbar, aber jetzt hast du natürlich schon beinahe eine politische Antwort gegeben, mit durchaus viel Inhalt, aber nicht so ganz auf meine Frage eingehend. Deshalb stelle ich sie noch einmal. Jenseits deines Amtes oder anderer Ämter, wie lebt es sich als Österreicherin in der Schweiz?
Grundsätzlich muss ich sagen, sehr gut. Man wird immer auch mit offenen Armen empfangen. Die Schweizer haben grundsätzlich eine extrem positive Einstellung den Österreichern gegenüber. Und es kommen auch immer wieder diese typischen Aussagen, ah ja, die Österreicher, da sind immer alle so freundlich und so nett und da gehe ich so gerne in die Ferien. Und dann kommt immer irgendwie so Tirol. Und meine Standardantwort ist dann immer so, Österreich geht dann übrigens nach Tirol auch noch weiter. Also es geht dann bis ins Burgenland, ja. Und das ist lustig, die Schweizer haben wirklich Tirol im Kopf, wenn sie an die Österreicher denken. Oder dann wieder sehr zentralistisch Wien als Stadt, ja. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, ja. Und es ist noch lustig, dieses Faktum, ja, als Österreicher ist man zwar schon Ausländer, aber nicht so extrem Ausländer. Ich habe dann immer gesagt, aha, extrem Ausländer. Also gibt es da schon Unterkategorien bei den Ausländern, ja?
Oh, ganz sicher, ja. Oder?
Ja, also es ist schon ein wenig so, dass man sich sehr verbunden fühlt. Aber es werden dann auch gerne diese Standardwitze gemacht über die Österreicher, wo ich natürlich immer antworte, dass wir natürlich nur hier sind für die Entwicklungshilfe. Das darf man nicht vergessen.
Also eine gewisse Rivalität kann man ja dem Verhältnis nicht absprechen, denke ich. Nicht? Zumindest mal aus österreichischer Sicht, die ich ein bisschen besser kenne, würde ich jetzt sagen, so Dominanz im Skisport, ewige Rivalität in der Ausformung der Neutralität, gewisser Neidfaktor, zumindest von österreichischer Seite, immer wieder, wenn man die wirtschaftlichen Parameter anschaut, gibt es doch theoretisch schon einiges vice versa, was so an Rivalitäten da wäre.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich eine Frau bin und man bei Frauen vielleicht grundsätzlich weniger auf diese Themen zu sprechen kommt. Aber ich habe das Gefühl, es wird dann sehr oft immer relativiert in den Gesprächen, dass es heißt, ja, wir sind ja quasi so gleich auf, außer dass die Schweiz noch ein Tick besser ist. Das ist so quasi dann die Kernmessage. Mhm. Aber niemals in irgendeiner Art das Gefühl gehabt hätte, dass Österreich irgendwie diskreditiert geworden wäre. Es ist eine, ich sage jetzt mal, gesunde Rivalität, ja.
Ja, jetzt bist du ja, wir haben es gerade kurz erwähnt, seit nicht allzu langer Zeit eben auch Schweizerin. Das heißt, du hast es aus Sicht vieler Landsleute absolute Privileg, eine Doppelstaatsbürgerschaft zu haben. Du durftest also die österreichische behalten. Wie kamst du zu diesem Privileg?
Ja, also es ist ein langer Weg gewesen. Ich muss sagen, ich hatte dazu, wie eigentlich immer, einen Plan A und hatte dann noch einen Plan B und C. Falls und hätte, wäre, wenn, ja. Ich bin ja da auch etwas IT-affin. Also vom Grundsatz war es so, ich habe mich sehr früh mit der Thematik auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, ich fände das schön, hier lokal mich auch einsetzen zu können. Der Ausgangspunkt war eigentlich die Möglichkeit zur Ausübung eines halbpolitischen Amtes. Und zwar wollte ich das Amt in der Schulpflege übernehmen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was das für ein Amt ist, aber dafür brauchte es eigentlich die Schweizer Staatsbürgerschaft. Und es kam ein guter Kollege zu mir, der sagte, hey Andrea, wann wirst du jetzt endlich Schweizerin? Wir hätten dich gern dort im Gremium. Und dann habe ich wie immer geantwortet, ich würde ja gern, aber ich gebe die österreichische natürlich nicht ab. Und so kam es, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, dass ich mir wirklich überlegt habe, gibt es einen möglichen, gangbaren Weg? Und die Hauptüberlegung war, ich versuche es. Wenn es nämlich nicht klappt, dann lasse ich es einfach sein mit der Schweizer. So unbedingt wollte ich sie dann auch wieder nicht, dass ich die österreichische dafür aufgegeben hätte. Habe das dann auf mich genommen, dass ich gesagt habe, welche Möglichkeiten habe ich, dass ich mich im Ausland engagieren kann, um das Ansehen Österreichs zu stärken? Bin dann auf die Vereine aufmerksam geworden und habe mich dann eben beim Basler Verein angemeldet, habe relativ schnell auch eine Führungsrolle einnehmen können und habe sehr aktiv mitgeholfen, das aus- und aufzubauen. Und ganz nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, habe ich das natürlich auch immer breit gestreut. Und das fand natürlich auch Anklang, beispielsweise im AÖWB, den du ja auch sehr gut kennst, und habe dann diese Empfehlungsschreiben, die überall auch genannt werden. Also es steht ja auch, wenn man diese Wegleitungen liest für die Beibehaltung, dass man möglichst Empfehlungsschreiben beilegen soll. Und habe diese dann natürlich gesammelt von verschiedenen Stellen, die ich kannte. Also ich habe mein Netzwerk dort gepflegt, aber auch genutzt und habe das Gesuch dann eingereicht. Aber der Krimi startet jetzt. Mir ist nämlich lustigerweise praktisch dasselbe passiert wie dem Werner Kubisch mit dem Verzug. Ja, er hatte ja auch das Problem, dass seine Beibehaltung dann abgelaufen ist. Ja, jetzt musst du dir vorstellen, Klaus, mir ist das auch passiert. Also das war ja so mitten in Corona. Dann hat sich diese ganze Einbürgerung in der Schweiz extrem verzögert. Also mein Einbürgerungsgespräch war dann irgendwie 6 Monate später und so weiter. Und ich habe dann irgendwann im September dann angerufen bei der steiermärkischen Landesregierung, weil ich fragen wollte, was man denn jetzt machen muss zum Verlängern. Ja, und dann bin ich ins Schwitzen gekommen, weil es zuerst hieß, das Ganze kann nochmals wieder 6 Monate dauern. Es war dann am Schluss tatsächlich so, ich habe am 29. April den neuen positiven Bescheid entgegengenommen und am 4. Mai wurde mir die Schweizer Staatsbürgerschaft dann verliehen. Und das war so eine richtige Zitterpartie, so eine Mischung aus Frustration und Machtlosigkeit, weil ich konnte lustigerweise, ich konnte den Schweizer Prozess nicht stoppen. Also ich habe da natürlich auch Telefonate geführt. Da hieß es einfach, wenn das bei der nächsten Session entschieden wird, ist es ausgesprochen. Ja? Also keine Verzögerung auf dieser Seite möglich und keine, wie soll ich sagen, schnellere Bearbeitungsmöglichkeit auf der anderen Seite.
Na, servus.
Das war spannend.
Also gerade noch mal gut gegangen sozusagen. Jetzt würden mich und wahrscheinlich einige andere auch noch interessieren, weil du es vorhin gesagt hast, was wäre denn dein Plan B und dein Plan C gewesen?
Ja, Plan B war, wie gesagt, dass ich gesagt hätte, ich belasse es vorerst dabei, ich versuche es später wieder. Mhm. Wir wissen ja aus der Historie, dass sich das Staatsbürgerschaftsgesetz in diese Richtung auch schon mehrfach geändert hat. Ich sage mal, Geduld ist die Mutter der Porzellankiste. Man sollte bei einem... Ja, ich weiß, es hört sich so, es ist so eine Standardfloskel, aber ich denke mir wirklich, ich glaube, die Idee ist oder die Überlegung, die man haben muss, man sollte keinen Stress haben, sondern man sollte sich überlegen, wie schlimm ist es, wenn es jetzt nicht klappt. Für mich war jetzt hier das Schlimmste, dass ich die österreichische hätte verlieren können, ja, auf die Schweizer zu verzichten. Das war noch dieser Plan B, auf den ich mich hätte einlassen können, ja, die österreichische zwangsweise zu verlieren. Das hätte mich, glaube ich, schon emotional extrem mitgenommen.
Jetzt bist du Schweizerin, darfst ja jetzt und in Zukunft an allen Schweizer Wahlen teilnehmen. Machst du das dann auch?
Ja, also das war auch tatsächlich so, dass ich dann Ende Mai letzten Jahres auch schon die erste Abstimmung hatte. Also ich habe dann die ersten Abstimmungsunterlagen schon in der Post gehabt, kurz nachdem das Einbürgerungsgesuch positiv entschieden wurde. Für mich war primär das Allerwichtigste auf lokaler Ebene, also auf Kommunalebene, weil dort bin ich immer sehr schnell tangiert.
Also da geht es um die berühmten Schweizer Volksabstimmungen in erster Linie, nicht so sehr um Wahlen zum nationalen Parlament. Ja, gutes Thema. Das ist was ja das Schweizer System fundamental auch vom österreichischen unterscheidet. Wie sind denn jetzt deine Erfahrungen, sowohl früher passiv als auch jetzt aktiv? Ist das ein System, das du dir auch in Österreich vorstellen könntest?
Das ist auch so eine klassische Diskussion, die so zwischen Österreichern und Schweizern an so Stammtischen öfters mal stattfindet. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Schweizer das gut machen mit dem Mitspracherecht. Und ich denke, dass die Mitsprache grundsätzlich dazu führt, dass auch mehr Interesse vorhanden ist. Ich glaube, das Schlüsselsignal, warum überhaupt ein Politikinteresse entsteht, ist hier in der Schweiz, zahlt man ja die Steuern direkt. Das heißt, ich hatte dieses Geld schon mal in der Hand und alleine die Tatsache, dass ich das Geld hatte und weiß, dass dieser sehr große Betrag wieder weggeht von mir. Also ich habe das Geld gesehen, ich hatte es in der Hand, führt dazu, dass ich mich automatisch dafür interessiere, was mit dem Geld passiert. Ja, also irgendwie hängt dieser Faktor, die direkten Steuern zu zahlen und dieser direkte Wunsch vielleicht dann auch zu wissen, was passiert mit dem Geld und was für politische Entscheide werden damit getragen. Das hängt irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl, zusammen. Ich weiß, auch da denke ich, wäre das sehr radikal, jetzt von einem Tag auf den anderen in Österreich zu sagen, wir machen jetzt einfach alles auf Volksabstimmungsbasis. Ich denke wirklich, dass der Schritt dort sein müsste, dass man sagt, man müsste auch wirklich klar das mit den Steuern verbinden.
Okay, das ist ein interessanter Aspekt, der in dem Zusammenhang wahrscheinlich zu selten auftaucht. Aber grundsätzlich ist es ein Weg, der die Bürger näher an die Realpolitik heranführt, oder?
Zumindest ist das mein Gefühl, ja. Also ich kann, wie immer, man kann ja nicht für alle sprechen, aber dieses Echo höre ich schon auch von anderen sehr oft. Also bei mir war das auch dieser Wunsch, ja, vom Prozess vielleicht nach 5 bis 6 Jahren in der Schweiz hat man so diesen B-Ausländerausweis, ja, und kann dann in die Kategorie C fallen. Das heißt, man muss diese Steuererklärung machen, sich mit dem auseinandersetzen und darf eigentlich alles außer mit abstimmen. Und diese aktive Partizipation führt irgendwie unweigerlich dazu, dass man sich sehr intensiv plötzlich damit auseinandersetzt und sagt, jetzt muss ich das alles machen, ich zahle auch die Steuern wie jeder Schweizer, warum darf ich nicht mitreden? Ich glaube, das ist das, was ich meinte vorher, oder? Die Zahlung der Steuern führt irgendwie dazu, dass man danach sagt, warum darf ich dann nicht mitreden, was mit diesem Geld passiert, ja?
Ich meine, klar, wenn du es aus deinem eigenen Portemonnaie sozusagen noch nehmen musst, steigt vielleicht das Bewusstsein. Aber auf der anderen Seite, Menschen wie ich, der jetzt auch fast 30 Jahre im europäischen Ausland lebt und hier in Deutschland seine Steuern zahlt, der ist sich natürlich auch dessen bewusst, dass er seine Beiträge hier liefert, ohne tatsächlich mitbestimmen zu können, wenn er nicht eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, nicht? Deshalb, gut, in der Schweiz ist es nochmal anders, ist kein EU-Land. Innerhalb der EU halte ich oder halten auch viele in unserem Umfeld das für einen Anachronismus im Jahr 2022, dass es nicht die Möglichkeit gibt, Wahlrecht auch auszuüben, ohne eine Staatsbürgerschaft zu haben. Aber ich denke, das ist ja auch in der Schweiz bis heute nicht möglich, ne?
Genau, ja. Bin ich absolut auch bei dir. Also ich habe da auch so meine Mühe, weil es ja genau gewisse Bevölkerungsgruppen dann tangiert. Wie gesagt, ich sehe es auf kommunaler Ebene besonders, ja. Wenn jetzt die Schweizer auch Bundespräsidentenwahlen hätten, würde mir jetzt wahrscheinlich kein Stein aus der Krone fallen, da nicht mit abstimmen zu dürfen. Ja, aber alles, was einen wirklich sehr direkt tangiert, macht einen natürlich auch, macht einen betroffen. Ja,
ja, da könnte man wie meistens länger drüber reden, über diese Themen Staatsbürgerschaft und Wahlrecht. Wir wollen trotzdem noch einmal in eine andere Richtung gehen. Du bist ja neben deiner Angestellten-Tätigkeit bei der Helvetia für das Konsulat auch noch als Unternehmerin tätig mit deiner Plattform Pepsi.ch. Deshalb frage ich dich jetzt einmal als solche, ist das Gründen des Unternehmerseins, des Start-Upen in der Schweiz eigentlich aus deiner Sicht leichter, effizienter als in Österreich oder vielleicht sogar umgekehrt?
Also BIPSI hat natürlich den Vorteil, dass es ein Non-Profit, eine Non-Profit-Organisation ist. Also wir haben es ganz bewusst als Verein gestaltet, weil es nicht ganz den Startup-Charakter mitbringt, den man sich als Investor wahrscheinlich gewöhnt wäre. Ich glaube, der bürokratische Unternehmerwahnsinn ist etwa überall auf der Welt in etwa ähnlich. Ob das jetzt vor der Gründung ist, am Anfang, dazwischen oder bei der Übergabe von Unternehmen. Was hilfreich war, ich hatte da viele Insights durch meine Tätigkeit in der privaten Vorsorge. Ich war immer viel bei so Fachveranstaltungen dabei, Übergabe von Unternehmen, steuerliche Auswirkungen und so weiter. Ich unterrichte das ja auch. Also ich unterstütze ja auch meine Studierenden, wenn die in diese Richtung gehen. Einfacher, nicht einfacher, ich würde sagen, das kommt wahrscheinlich auch am Schluss aufs Business drauf an. Ja. Welche Branche suche ich mir aus? Wie attraktiv ist die Branche? Und der Kinderbetreuungsbereich ist typischerweise nicht nur in der Schweiz, hier ganz besonders, ein total unattraktiver Bereich. Niemand reißt sich darum, in der Kinderbetreuungsbranche irgendwas zu tun. Ja.
Umso interessanter könnte es ja sein, das zu tun und auch kommerziell entsprechend zu nutzen. Aber vielleicht eine andere Frage in Bezug auf diese Aktivitäten. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann soll ja BIPSI auch durchaus dazu da sein, den Frauen, insbesondere den Frauen und den Familien natürlich, das Leben einfacher zu machen und auch das Arbeiten einfacher zu machen. Ist in Bezug darauf die Situation in der Schweiz eigentlich großartig anders, besser, schlechter als in Österreich, soweit du das beurteilen kannst?
Ja, also ich mache mich natürlich wieder unbeliebt. Die Schweiz ist natürlich so das kinderfeindlichste Land, das ich kenne. In der Schweiz gibt es in diesem Sinne einfach keine Familienpolitik. Ja, die ist praktisch inexistent. Familie ist Privatsache. Das ist auch der Grund, warum viele Initiativen im Bereich Kinderbetreuung oder familienergänzende Betreuung eigentlich auf Vereinsbasis oder durch Stiftungen finanziert durchgeführt wird. Ja. So auch BIPSI. Ja. Deswegen habe ich vorher gemeint, oder der Startup-Charakter ist nicht gegeben. Das hat seine Vor- und seine Nachteile, selbstverständlich. Ich persönlich, eben aufgewachsen im 21. Jahrhundert, gut gebildet, denke mir, Kinderbetreuung, das sollte ein Grundrecht sein, ja. Und wenn sie halt nicht staatlich gegeben ist, dann findet man andere Wege. Und wir haben auch jetzt versucht, ein Drei-Säulen-Konzept aufzubauen, das den Staat, die Unternehmen, aber auch die Privatpersonen gleichermaßen ein Stück weit in die Pflicht nimmt, ja. Weil hier ist es schon etwas verpönt. Also viele würden sagen, ein 100% staatlich finanziertes Kinderbetreuungssystem braucht das nicht. Also das wäre jetzt genau die Kehrtwende. Und wir haben darum gesagt, nun, dann muss man es halt so aufbauen, dass alle, die es tangiert, halt mitpartizipieren.
Okay, jetzt haben wir tatsächlich mal einen Punkt, wo die Schweiz offensichtlich nicht so bevorteilt ist, zumindest die Bürgerinnen in der Schweiz. Wie schaut's denn sonst aus? Was würdest du denn jetzt aus deiner Übersicht und mittlerweile 20 Jahre Erfahrung in dem Land, wo würdest du die großen Vorteile sehen, darin in der Schweiz zu leben versus Österreich und vice versa, was sind eher Nachteile?
Also aus meiner Wahrnehmung ist die Schweiz eine sehr hohe Leistungsgesellschaft. Ja, also hier zählt nicht, woher du kommst, sondern was du tust. Ja, also es ist wahrscheinlich weniger Freundelwirtschaft als wie jetzt in Österreich, so zumindest die Wahrnehmung, die ich habe.
Ist das ein Vorteil?
Ja, das ist wie immer ein zweischneidiges Schwert, ja. Es führt auch dazu, dass hier natürlich auch, man gucke sich Burnout-Raten an. Ich habe in einer Klinik gearbeitet für psychosomatische Krankheiten. Ich habe das gesehen, was das bedeutet, wenn jemand einen Brief nicht mehr aufmachen kann, ja. Und das ist einerseits diese Chancenvielfalt, ja, weil alles irgendwie möglich ist durch Eigenleistung. Und andererseits natürlich auch, dass das im Penalty-Effekt dazu führen kann, dass die Leute sich eben völlig overboarden mit vielen Dingen. Ja. Es ist wirklich, aber man kann viel draus machen. Also ich sage jetzt, die Chancen stehen hier offen, auch, dass man auf dem zweiten Bildungsweg beispielsweise noch irgendetwas macht. Also ich habe das Gefühl, die Weichenstellung ist massiv später. Hier ist die Lehre natürlich auch wahnsinnig noch anerkannt und beliebt, ja. Also, und das führt dazu, dass natürlich auch in den Handwerksberufen alle gut aufgestellt sind. Also sehr oft hat man das wirklich hier, dass Leute eine Ausbildung gemacht haben und dann eben auf dem zweiten Bildungsweg berufsbegleitend sich dieses Know-how auf der Ebene Hochschule dann nachholen. Und das empfinde ich als sehr fair, weil natürlich diese Möglichkeit, auch mehrere Male die Branche zu wechseln, ja, und nicht in der Branche gefangen zu sein, möglich ist.
Andere große Vor- oder Nachteile?
Nun, ich denke, die Verdienstmöglichkeiten sind natürlich in der Schweiz auch sehr hoch. Also der Verhandlungsspielraum ist enorm, oder? Österreich kennt Stellenausschreibungen, wo die Löhne dabei stehen. Du wirst, Klaus, in der Schweiz kaum eine Ausschreibung finden, wo irgendetwas drinsteht. Also über Geld wird natürlich nicht gesprochen. Das hat, glaube ich, auch der Veit schon erwähnt gehabt. Und das gibt natürlich dann wieder aus persönlicher Sicht viel Spielraum zur Verhandlung. Ja. Also ich zum Beispiel trainiere andere Frauen für Gehaltsverhandlungen. Ich habe das selber immer gut gemacht. Ich habe mir immer das Maximum rausgeholt, weil ich immer gesagt habe, ich möchte auch mitspielen, weil ich will einfach genauso viel verdienen wie mein männlicher Kollege. Ich sehe das als absolut klar an, dass wenn ich die gleiche Arbeit mache, ich auch das gleiche Geld kriege.
Okay. Ist das in der Schweiz generell besser, Anführungszeichen, als in Österreich, diese Gleichstellung der Geschlechter in monetärer Hinsicht?
Ich muss sagen, wenn wir den Durchschnitt anschauen, nein, hängt sie immer noch hinterher. Also auch hier ist immer noch dieser Gap 30% weniger im Schnitt. Aber ich denke, man muss sequenziell sehr genau hinschauen, ja.
Jetzt würde ich gerne noch einmal einen Schwenk zurück machen, den doch quasi zu deinem Hauptberuf im Konsulat oder für das Konsulat, wie immer du es bezeichnen willst. Denn das ist etwas, was natürlich, wie gesagt, nicht unbedingt in Mitteleuropa und nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum, aber sonst, wo sehr wohl viele AuslandsösterreicherInnen durchaus beschäftigt, die Leistung und die Services und die Möglichkeiten, die Vertretungen seines Botschaften oder Konsulate unseren Landsleuten bieten. Aus deiner Erfahrung heraus jetzt, auch wenn es in der Schweiz ist, wo siehst du denn noch die größeren Defizite respektive Möglichkeiten, besser als heute die eigentliche Zielgruppe zu servicieren?
Ja, das ist noch lustig, dass du das ansprichst. Ich habe ja diese zwei, ich habe das Gefühl, fast extreme, oder hier im Konsulat zu arbeiten und Innovationsmanagement zu unterrichten.
Widersprüche?
Ja, also ich meine, die ganze Digitalisierung, ich habe ja mein Master-Vertiefungsfach auch in Tallinn dann gemacht, in Estland. Du kennst das dort mit der quasi E-Identity.
Ja.
Wenn man sieht, wie viel möglich wäre und wie wenig umgesetzt wird, natürlich unter der Prämisse, dass die Innovation natürlich nicht gerade dazu führen soll, dass von heute auf morgen 300.000 Arbeitsplätze wegfallen. Also mir ist das schon klar, dass die Innovation durchaus politisch bewusst gebremst wird, weil diese schnelle Umstellung tatsächlich fatale Folgen haben könnte. Das ist, denke ich, allen bewusst, ja, man kennt das, ich kenne jetzt das auch halt aus der Versicherung, ja, mit Dunkelverarbeitung im Hintergrund und wir reden plötzlich von einem Stellenabbau von 50 Personen oder so, dass das irgendwie versucht wird, in Waage zu halten. Wo ich eher an meine Grenzen stoße, ist der Faktor Alter. Also wenn ich sehe, dass jemand, der auf die 100 zugeht, der 98 ist, für den ist dann plötzlich diese kleine Stufe, die fällt dir und mir nicht auf, ja. Beim Eingang, die ist für die Person schon eine erste Challenge, ja. Und da fände ich sowas wie einen, ich sage jetzt mal, mobilen Bürgerservice einen ganz tollen Schritt in die richtige Richtung. Ja, weil die Leute, die das entscheiden, wie die Abläufe sind, die sitzen ja dann, wenn es sie betrifft, mit diesen Alterseinschränkungen nicht mehr in den Gremien. Ja, und ich weiß nicht, wer sie vertritt, aber ich denke, dort wäre es schön, wenn in den Entscheidungsgremien diese Faktoren berücksichtigt würden. Ich spüre das, dass ich da manchmal ethische Konflikte habe, wenn wirklich sehr alte Leute bei mir.
Aber ich meine, weißt du, was du gerade sagst, es kann ja nicht an ein paar, ich überspitze jetzt bewusst, an ein paar Dutzend oder 100 Arbeitsplätzen liegen in Österreich als Begründung dafür, digitale Prozesse nicht ordentlich zu forcieren. Die vielen 100.000, genau genommen, ÖsterreicherInnen im Ausland, das Leben leichter machen könnten.
Ich sehe den Punkt, ich weiß auch, was du meinst. Ich befürchte, dass es tatsächlich auch daran liegt, also in unserem Fall ist es zum Beispiel so, oder die Leute legen die Dokumente vor im Original, weil wir das Original wie nochmals überprüfen, ist es noch da. Es hätte in der Zwischenzeit verloren gehen können, geklaut werden können und so weiter. Das ist es quasi dieses Sicherstellen, ja. Ja, da kann man sich jetzt natürlich streiten darüber, wie sinnvoll dass das ist. Im Moment ist es noch so. Also ich bin ein Freund von ich sage jetzt mal, so kleinen intrinsischen Verbesserungen, so Richtung KVP, immer wieder ein Schritt. Es ist heute schon etwas besser. Also man kann Dinge nachreichen, das PDF und so weiter. Ich habe das Gefühl, es geht in die Richtung. Aber wenn wir von Geschwindigkeiten reden, ist es einfach so, dass im wahrscheinlich Staatsapparat 10 Jahre schon ein Zeitraum ist, wo man sagt, das ist eh schon schnell, ja.
Ja, aber vom realen Doing her, jetzt stelle ich mir vor, du hast eine hervorragende Ausbildung, gerade auch, wie du ja schon erwähnt hast, mit Innovationsthemen, mit Digitalisierung etc. pp. Und sitzt jetzt an einer Position, wo es ja deine Aufgabe ist, eigentlich Bürgerinnen und Bürgern des Landes Österreich Hilfestellungen zu bieten. Wünscht man sich da nicht die bestmöglichen Instrumente, um dieser Aufgabe gerecht zu werden?
Ja, aber man hat auch in seinem Rahmen Möglichkeiten. Also beispielsweise habe ich es jetzt geschafft, die Kartenzahlung hier einzuführen. Ja, das heißt, wir konnten eine Lösung finden, dass die Leute jetzt hier mit Twint, das ist ein Schweizer Zahlungsterminal, und allen Karten hier zahlen können. Und natürlich, was tue ich? Ich verkaufe den Leuten, die hierher kommen, das natürlich schon auch als Verbesserung für sie. Also es ist eine kleine Hilfestellung, die aber bemerkt wird. Also den Menschen ist das klar, dass das hier nichts Weltbewegendes ist. Man erwartet es überall, aber hier war es halt bis jetzt noch nicht so. Dann kann man diese Inputs immer weiterreichen, ja. Man kennt das ja aus Pilotprojekten, ja, wenn man mal was nachweisen kann und sagen kann, hey, wir haben hier das ausgetestet in so einem Mini-Pilotprojekt. Wir haben festgestellt, ja, so und so ist es. Und die Macht der Zahlen, die kennt man halt überall. Und wenn man dann hingehen kann und sagt, ja, 50% der Leute nutzen das, dann gibt es vielleicht diesen Klick, dass dann auch einmal an anderer Stelle gesagt wird, so, wir haben das gesehen, wir probieren das jetzt vielleicht an 2, 3 anderen Orten noch aus und irgendwann gibt es eine flächendeckende Ausrollung. Also ich denke, das persönliche Engagement des Einzelnen ist irgendwo immer gefragt und das hängt einfach damit zusammen, wer sitzt dort, wer nicht. Ich habe beispielsweise die Öffnungszeiten des Konsulates so angepasst, dass ich viele Nachmittage offen habe, dass die Eltern die Kinder nicht aus der Schule nehmen müssen, weil ich persönlich nicht verantworten möchte, dass jemand wegen mir einen so wichtigen Tag in der Schule Bildung verpasst. Ja, Bildung ist so wichtig. Und ich habe einen Tag, wo über den Mittag offen ist, dass Leute die Mittagspause nutzen können. Der Nächste, der meine Nachfolge annimmt, ist vielleicht ganz unglücklich über diese Zeiten.
Also Step by Step in eine bessere Zukunft, eine bessere Bürokratie, das ist sicherlich ein auch guter Weg. Jetzt gehen wir noch einmal zurück zu etwas ganz Privatem, so für den Abschluss unseres kleinen Talks. Ich habe all dem, was wir jetzt gesprochen haben und dem, was wir vorher ausgetauscht haben, entnommen, dass du nicht unbedingt planst, die Schweiz so schnell wieder zu verlassen. Das heißt, eher längerfristig dort bleiben wirst, bist aber, was ja nahe liegt, bei der räumlichen Nähe auch sehr, sehr regelmäßig in Österreich, glaube ich, und auch in deiner Heimat in der Steiermark. Was müsste eigentlich passieren, damit du wieder zur Gänze nach Österreich zurückgehst?
Ja, das ist tatsächlich so, wenn jemand krank wird in der Familie, dann hat man das ganz starke Bedürfnis, ja, da zu sein für die Familie. Ich hatte das Glück, dass ich durch die Distanzen, also einmal im Monat bin ich in der Steiermark, weil auch die Verbindungen natürlich gut sind. Also Krankheit im nahen Familienumkreis ist so einer dieser Momente, wo man sich schon auseinandersetzt, was tue ich jetzt? Also, oder wie bringe ich das alles unter einen Hut? Ja, das haben, ob die Leute jetzt in der Nähe sind oder nicht, ist immer ein Faktor, ja. Tatsächlich ist es bei mir so, dass mein Partner sehr gern nach Österreich möchte. Also ich habe eigentlich gesagt, ich finde es super hier, mir gefällt das, ja. Und er ist der, der sagt, ja, er könnte sich das so gut vorstellen, so nach Österreich. Und
als Schweizer.
Genau, also ihm gefällt das gut und es hat auch wahnsinnig viele Schweizer in Österreich. Also ich glaube, das Burgenland ist ja voll von Exil-Schweizern, die dort ihren Lebensabend verbringen.
Tatsächlich,
und,
okay.
Ja, ich habe gesagt, mir ist das egal. Oder Heimat ist dort, wo das Herz ist. Und ich finde, man kann mehrere Heimaten haben. Ich sehe mich da als Weltbürger. Mir wäre das eigentlich egal gewesen, wo ich bin. Hauptsache, ich bin glücklich und bin mit Leuten zusammen, die ich gerne habe. Ja. Ich habe das nie abhängig gemacht von jetzt einem geografischen Gebiet. Aber natürlich, man darf nicht vergessen, wir sind halt in Zentraleuropa, haben wir es sehr gut, ja. Wir haben politische Stabilität, wir haben Sicherheit, und wir können von hier raus in die Welt, ja. Wir haben das Tor zur Welt offen. Und ich habe das einfach gesehen im Bekanntenkreis, die hat es in die verschiedensten Teile der Welt verstreut. Und plötzlich kommt irgendwann das Thema Altersvorsorge, ja. Da macht man sich ja gar nicht groß Gedanken drüber. Das ist jetzt was, wo ich sagen kann, also da habe ich super vorgesorgt. Ja, also da kann jetzt viel passieren, habe ich das Gefühl, solide Basis ist geschaffen. Ja. Und wenn man dann zu spät auf diesen Faktor aufmerksam wird, dann kann das einen wirklich noch in Strudeln bringen. Ja. Da fände ich es schön, wenn das thematisiert wird, ja, auch bei den Auslandsösterreichern, dass diese Klassiker, ja, und da finde ich diesen Mix aus Jung und Alt so schön, auch in der Vereinigung der Österreicher in der Schweiz. Ich möchte diesen Austausch haben, der soll stattfinden. Kleine Anekdote, ich musste den Führerschein in der Schweiz nochmal neu machen. Ich habe das verpasst. Okay. Ich habe das verpasst, dass ich den nach einem Jahr umschreiben lasse. Ja? Und dann bin ich voll doof natürlich da zur Polizei, wollte das machen und sagte, ja, ob ich regelmäßig fahre. Ich sage natürlich, nein, ich habe ja kein Auto. Ich fahre zwar ab und zu, aber ja, dann müssen Sie den neu machen, die Fahrprüfung. Und ich so, was? Ich musste die Fahrprüfung in der Schweiz nochmal neu machen.
Die kleinen Obstacles, ja. Ansonsten, also ich finde den Ausdruck, der Ausdruck solide Basis alleine zeugt schon davon, dass du schon viel Schweizer Blut in dir trägst. Und im Übrigen kann ich mich diesen wunderbaren Schlussworten nur zur Gänze anschließen. Ich denke auch, dass wir in Mitteleuropa ein sehr privilegiertes Leben leben dürfen. Und aus dieser Perspektive heraus aber auch eine gewisse Verpflichtung haben, es jenen etwas leichter zu machen, die nicht in dieser Situation sind. Damit vielen herzlichen Dank für deine wirklich interessanten, kurzweiligen Ausführungen. Und ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal persönlich kennen. Auf jeden Fall danke und ja, bis bald vielleicht.
Ja, danke Klaus. Danke dir.
Das, liebe Hörerinnen, war die 9. Episode von Austrian Voices, dem Podcast für alle AuslandsösterreicherInnen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei Folge 10 wieder dabei sind. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch bitte einfach unseren Podcast, dann versäumen Sie keine Folge. Und in Kürze werden wir auch weitere Feedback-Kanäle für Sie bereitstellen, um Ihre Meinung, Kritik und natürlich auch Ihre Wünsche noch besser erfassen zu können. Inzwischen alles Gute und auf Wiederhören.